Herzlich willkommen zu Folge 150 von Jubiläum heute von HSV, meine Frau! Ja, heute wie immer mit dabei Jonas Bones und ich mache heute mal das Intro ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gato macht es ja sonst immer. Ich dachte, ich gönn's mir heute mal. Ja, ist okay. Und meine Wenigkeit ist dabei und wir haben heute wirklich Mr. HSV. Ich glaube, es gibt keinen, der so viel sowohl über die Vergangenheit, aber auch über die aktuelle Situation des HSV weiß, wie er. Es ist natürlich Markus Scholz, besser bekannt als Scholle, der übrigens auch gerade sein neues Projekt hat. Und davon wird er euch später noch mal ein bisschen was erzählen. Vorher geht es natürlich auch noch mal rein in die sportliche Analyse. Und auch da ist heute passend natürlich, gibt es heute eine spezielle Spieltagsanalyse, auch von Scholle auf seinem neuen Blog zu finden. Gato, spiel ihn mir auch mal bitte direkt ab.
Ja, machen wir direkt?
Ja,
okay.
Spielen wir direkt
also,
ab.
Also, die gerappte Spieltagsanalyse Nürnberg gegen den HSV von Elvis.
Moin Volkspark, Auswärtsspiel in Franken und wir können uns direkt beim Aluminium bedanken. Doch 3 Minuten später schlägt die Kugel dann ein. Ausgekontert in der Mitte lässt man Nürnberger allein. So einfach kann es sein, die Reaktion muss folgen. Vor der Pause kannte Rodde ja das Zuspiel vergolden. Auf der Gegenseite rettet uns Ambrosius stark. Halbzeitpause und ganz ehrlich, damit endet der Tag. Denn in der zweiten Hälfte schlafen praktisch alle ein. So fährt man nach 4-7 mit Unentschieden heim, leistungsgerecht. Ist auch eigentlich nicht schlimm, doch was fehlte, war der unbedingte Wille zu gewinnen. Ich wollte ins Risiko gehen, kann ich ja noch verstehen. Aber Rückpassstaffetten will wohl niemand so sehen. Trotzdem bin ich mir sicher, die Steigerung wird kommen. Was meint ihr, 2 verloren oder einen Punkt gewonnen? Warum wechselt der nicht früher? Was macht Ungleich denn da? Zu wenig Tempo am Ball und dieser Sky-Kommentar. So ist der HSV, kritisieren ist leicht.
Ja, das war der Spieltagsbericht von Elvis, gerappt, unglaublich,
wow.
Muss ich sagen,
wow.
Unglaublich. Ich kenne das noch so ein bisschen von Blumentopf, ne, damals, war das bei der WM 2006, war das bei der Heim-WM oder 2010? Kannst du mir das Mikro...
2006, ich glaube, es war 2, aber ich weiß es auch nicht mehr genau, aber das ist natürlich so ein bisschen das Vorbild des Ganzen. Und Elvis ist natürlich bekannt als HSV-Rapper sowieso und hat es einfach drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er macht das auch wirklich überragend. Also, dass er sich diesem Projekt angeschlossen hat und mir diese Raps jetzt zur Verfügung stellt, das ist schon überragend, muss ich sagen. Das ist schon mal...
Also
ein Highlight für mich.
Ganz, 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 ganz große Klasse, wie Kai eben schon in seinem sehr gekonnten Intro gesagt hat, wir sprechen später nochmal über dich, also über deinen Werdegang, über dein Leben und vor allen Dingen auch über das neue Projekt Moin Volkspark, der Nachfolger von Rautenperle. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann hört es jetzt hier. Erstmal hat Elvis uns ja quasi das Spiel vorgestellt. Bones, was sagst du zum Spiel? Gab es da irgendwas Besonderes zum Spiel oder war das eigentlich eher so ein Geplätscher?
Nein, Elvis hat es tatsächlich schon in seinem Rap gut zusammengefasst. Die zweite Hälfte war wirklich zum Vergessen. Es gab nur einen einzigen Torschuss vom HSV und der war auch nur außerhalb des 16ers von Ken Zombie, der ging in die Wolken Anfang der 50er Minute und mehr kam denn vom HSV gar nicht. Auch Nürnberg hat sich sehr schwer getan, sodass man das Spiel eigentlich gefühlt ab der 60. hat auslaufen lassen. Der HSV hat über rechts keinen einzigen Angriff zustande gebracht. Ich habe mir heute nochmal die Passwerte angeguckt und die Passverteilung und allein 40% aller Pässe des HSV haben in der eigenen Hälfte stattgefunden und nur 11% vorne in der Spitze, sodass eigentlich in der zweiten Hälfte leider keine Bewegung mehr nach vorne war. Nürnberg hat auch viel verschenkt, sodass das Unentschieden, wie auch die Trainer schon gesagt haben, sehr leistungsgerecht war an dem Nachmittag.
Wofür braucht ihr mich denn, wenn ihr so einen Bones habt?
Ja, absolut, absolut,
also,
absolut.
Das ist ja schon mal alles durch und durch.
Das ist quasi, es hat sich auch fast gedeckt mit deiner Blitzanalyse, glaube ich, die du direkt nach dem Spiel auf dem Blog, sagt man Blog, ja, ne?
Oder? Ja, Blog.
Auf deiner
auch
Homepage.
Blog und auf YouTube ist das ja immer dann.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall deckt sich ja fast. Bones trefft sich ja wie immer gemacht. Also ich persönlich fand, es war jetzt auch kein aufregendes Spiel, es war ein 1-1 Unentschieden. Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Beim Gegentor, Kai, hast du das noch vor Augen, wie das fiel? Da wurden wir mit einem langen Ball ausgekontert und Kittel ist meiner Meinung nach nicht wirklich an seinem Mann geblieben, konnte nicht richtig hinterherkommen. Leistner stand in der Mitte. Ja, wobei. Ja, er hätte sich vielleicht auch einen Tacken mehr vielleicht zum Gegenspiel orientieren können. Was sagst du zum Gegentor? Kittel schuld und damit vielleicht Kittel auch so ein bisschen wieder angezählt, auch wenn es relativ schnell
ist. Liegt natürlich nahe. Ich finde auch tatsächlich, wie du schon sagst, er kommt zu spät in der Situation. Er muss es noch früher erkennen. Er läuft ja schon quasi ab der Mittellinie hinterher und hat da 2 Meter Rückstand und die holt er dann auch nicht mehr ein bis zum Tor. Fair enough.
Ja, er verliert ja eher noch, ne?
Ja, also er ist der. Ich meine, das ist auch psychologisch, kann man ja auch Druck aufbauen, wenn man irgendwie nur nah dran steht, dann ist es für den Stürmer auch unangenehmer, den Ball reinzumachen, als wenn er weiß, ich bin völlig frei, ich kann ihn jetzt entspannt ohne gegnerischen Körperkontakt reinspielen. Aber nochmal, ich muss da wirklich sagen, die HSV-Abwehr bei allem Positiven hat diese Saison noch nicht so geglänzt. Und ich finde, wir haben fast 90% der Gegentore wirklich immer nur durch individuelle Fehler bekommen, wo wir den Ball ein zweites Mal auflegen und alles eigentlich schon verteidigt hatten. Und bei diesem Gegentor, wirklich, ich habe es mir oft nochmal angeguckt, war es so, da hat der Gegner wenigstens mal was herausgespielt. Ich finde, das ist kein klarer Fehler. So kann man dann auch tatsächlich mal ein Tor fallen, im Gegensatz zu allen anderen Toren, die wir bisher gefangen haben.
Find ich auch. Ich fand allerdings ein bisschen, also die Leistung von Kittel war nicht gut. Und mich hat er sowieso, seit der gelb-roten Karte habe ich ihn auf dem Kicker. Da habe ich kurz gefordert, ehrlich gesagt, dass er den Verein verlassen soll. Das war ein bisschen übertrieben. Danach hat er wieder gut gespielt. Aber es ist mir ein bisschen zu schwankend und er muss sich ein bisschen fangen. Kai, du hast recht, Defensive nicht gut. Da zählt auch so ein bisschen unser Goalie und Haier dazu. Die hatten ja auch so eine Situation, wo Ulreich dann Haier in Bedrängnis anspielt. Sagen wir mal so, bei Bayern wäre es gut gegangen. Da hätte sich dann irgendwie Kimmich die rechte Schulter rausgedreht und hätte das Spiel eröffnet. Beim HSV ist ein Haier auf der 6 und wir fangen fast das Gegentor, hätte Ulreich nicht so gut reagiert. Scholle, was sagst du da? Lang und weit bringt Sicherheit von hinten oder weiter rauskombinieren?
Also Michael Mutzel, der Sportdirektor, ist ja immer nach den Spielen, stellt er sich immer in die Runde und beantwortet unsere Fragen, auch dann, wenn es mal wirklich unangenehme Fragen gibt. In diesem Fall war es natürlich jetzt kein besonders schönes Spiel, das habt ihr ja genau richtig zusammengefasst. Und bei dem Tor können wir gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, da gab es eine Fehlerkette, die dazu geführt hat. Kittel war ein ganz wesentlicher Faktor des Ganzen.
Mit dem Hacken-Ding, ne?
Das auch noch, da kam ganz viel, aber ich würde noch einen Tick später ansetzen, aber da kommen wir gleich nochmal zu dem Thema. Ulreich, wie du sagst, auch Mutzel sagte, er muss sich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass er halt kein Thiago in dem Moment anspielt oder ein Kimmich, die sich natürlich dann mit dem Ball machen können, was sie wollen. Also das sind ja wie bei FIFA, wenn du die richtige Tastenkombination hast, dann hast du den Ball auch sicher. So ist es bei denen auch, ne? Und das ist halt beim HSV anders. Da spielt dann Haier oder ein Leistner oder ein Wagnermann oder wie sie alle heißen. Die müssen das erst noch lernen oder können es vielleicht auch gar nicht mehr lernen. Insofern muss er sich da wirklich dann daran gewöhnen. Und vor allem muss er wissen, wann er den Ball auch mal langschlägt. Ja. Dieser Pass früher hat man den Kameradentöter genannt, weil man damit seinen Kameraden in Schwierigkeiten bringt. Also den Pass darf er meiner Meinung nach nicht spielen. Der HSV verteidigt das. Er sagt, man möchte mutig spielen, man möchte mutig eröffnen. Ihr werdet auch nicht allzu viele lange Bälle vom HSV sehen, ehrlich gesagt. Das wird der HSV, da bin ich mir ganz sicher, unter Tune nicht spielen. Ist eine Form der Entwicklung. Muss man dann auch damit rechnen, dass man hier und da mal wirklich ein paar Graupen fängt. Aber zum Tor nochmal ganz kurz, um das abzuschließen.
Gerne.
Das geht schon damit los, dass man einfach, meiner Meinung nach, und da bin ich bei dir, Kai, dass man hat einfach noch keine stabile Defensive, weil man einfach ein Ungleichgewicht hat. Man hat einen Ambrosius, der Tempo hat, der möchte immer aufrücken, der möchte weit nach vorne, der möchte hochpressen, und man hat einen Leistner, der das Tempo nicht hat, der aber die Erfahrung hat zu sagen, okay, dann muss ich halt einen Ticken tiefer stehen. Jetzt steht der eine tiefer, der andere rückt weiter raus, das heißt, man macht den Raum richtig groß für den Gegner. Mhm. Und wenn ihr euch das Tor mal genau anguckt, das war genau das. Auf außen kriegt der Nürnberger den Ball, nicht der Nürnberger, der das Tor macht, sondern ein Nürnberger. Der spielt den Ball ins Zentrum, weil er nicht richtig angegriffen wird von Duziak. Dort ist Leibold, der ganz weit aufrückt, aber trotzdem 3-4 Meter vom Gegner weg ist. Der lässt den Ball. Und in dem Moment hat man schon auf der Außenbahn den Raum frei. Ja. So, Haier kommt dem, ich glaube, es war Handwerker, der weggelaufen ist, kommt dem gar nicht hinterher, weil er einfach schneller ist. Der spielt den Ball super in die Mitte und im Zentrum hat Kittel einfach den Mann, den er übernommen hat, laufen lassen, nämlich Nürnberger. Und also er lässt ihn dann wirklich laufen. Man sieht es auch, wenn man es ja nochmal guckt. Ich habe es aus der Totalen jetzt nochmal sehen können, in so einem Scouting-Programm. Da siehst du richtig, wie er auf einmal stoppt. So, dann hört er auf zu laufen oder nicht mehr im Sprint, sondern nur noch im Trab. Ja. So, und das ist dann einfach so der Punkt, wo ich bei dir dann auch wieder bin. Jonas, also klar, das geht da nicht. Ne? Also das ist ein Kittel in der Form, wie man ihn einfach nicht haben möchte. Man hat ihn als genialen Torschützen vorne immer wieder gern gesehen, aber da muss man ihn vielleicht erstmal wieder hinkriegen.
Genau. Kittel ist so ein typischer Spielertyp, was die Trainer dann auch immer sagen. viele Spieler fangen immer erst an nachzudenken oder offline zu sein, wie man so schön sagt, wenn der Ball in der Nähe ist. Aber es ist ja eben auch so eine Kunst, immer offline zu sein, wenn der Ball irgendwie weg ist. Und wenn
online,
man vermeintlich, meinst du? Online zu sein, ja, wenn der Ball weg ist. Und das war in der Situation nicht. Er träumt da einfach eine Sekunde zu lang und die Sekunde holt er dann eben nicht mehr auf. Und das Gleiche sagt man auch über Raum. Mannschaften in der zweiten Liga, die brauchen viel Raum, um das dann sauber zu Ende zu spielen und den Ball im Tor unterzubringen. Und da hat man ihnen viel Raum gegeben und das ist dann die einzige Möglichkeit, wie sie zu Toren kommen.
Oha, heute sehr tiefe taktische Analysen. Bei uns, du musst um deinen Platz hier kämpfen. Das ist Scholle, was der hier mit Ambrosius drückt mehr und Leistner tiefer, das war schon ein neues Level, was wir hier erreichen.
Ja, ich merke schon, ein kleines Battle wird jetzt hier gerade angefacht. Es ist aber auch wirklich so, dass Nürnberg eigentlich das angebracht hat, was der HSV in der letzten Saison sehr viel erfahren hat. Der Gegner stand sehr tief. Man hatte dem HSV den Ball überlassen, man hatte irgendwie 65% Ballbesitz und trotzdem waren die zwingenderen Chancen, gerade in der ersten Hälfte, trotzdem auf Nürnberger Seite und der HSV hatte leider keine großartigen Ideen gehabt, wie sie diese tiefstehenden Nürnbergern angreifen konnte. Und noch einen Satz, dann kannst du, Gato, zum Thema, dass Kittel in der Offensive unglücklich aussah, das sagen wir auch mal bei einer Reihe, wenn er rechts vorne spielt, das ist auch dem geschuldet, dass der HSV immer einen sehr linkslastigen Angriffsaufbau hat. Ich glaube, 70% aller Angriffe laufen über die linke Seite, weil Leibold natürlich schon mit Tempo, Jatta mit vorne auch mit Tempo gut anziehen können und dadurch wird die rechte Seite immer vernachlässigt und es macht für den Zuschauer den Eindruck, als wenn rechts derjenige im Sturm vorne überhaupt nicht irgendwie so richtig mitspielt und das liegt aber auch, wie gesagt, am Angriffsaufbau. Ich weiß nicht, ob Tune das fordert oder ob das einfach der Kader in sich merkt, dass die linke Seite sicherer ist im Angriff.
Ja, muss ich sagen, also ich fand, ehrlich gesagt, um da noch ganz kurz drauf einzugehen, gehen wir auch weiter, aber die ersten 10 Spiele kamen über links gar nichts. Da war Leibold irgendwie überhaupt nicht in Form und wir haben eher mehr über so Wagnumann, ich erinnere noch gegen Pauli, da waren nur rechte Seite, wo Wagnumann mit Jamra und Naray vorne, also da ging viel, viel mehr, fand ich persönlich, über rechts als über links. Aber egal, Hauptsache, ich würde sagen, wir schießen hier die Tore und wahrscheinlich hat sich Dieter Hecking jetzt gedacht, der ja bei Nürnberg Sportchef ist und Schweinsteiger auf der Bank war, jetzt habe ich endlich mal die Chance, mich gegen den HSV hinten reinzustellen als gegnerische Mannschaft, denn das war ja letztes Jahr immer unser Verhängnis, da haben sich dann ab Spieltag 15, haben das alle Mannschaften verstanden, haben sich einfach unten reingestellt und wir haben als HSV keine Lösung mehr gefunden, also er hat sich wahrscheinlich gefreut, wir haben tatsächlich keine Lösung gefunden, zumal haben sie Jatta noch relativ clever immer gedoppelt, der konnte halt auf der linken Seite sie nicht entfalten, hat mich ein bisschen gewundert, vielleicht der nächste Punkt, dass er nicht früher ausgewechselt worden ist oder dass man nicht auch einen Kittel früher rausnimmt und dann vielleicht mal einen Winzheimer reinbringt. Weil
Bell früher wechseln, ne? Der ist gewechselt, 80. Minute erst gewechselt, das war für mich auch sehr überrascht.
Fand ich auch, also generell bei so einem lahmen 1-1-Spiel finde ich immer, ja, den Punkt kann man mal mitnehmen, gerade wenn die anderen teilweise sowas wie Kiel oder sowas irgendwie so patzen, aber es gibt immer noch die 3-Punkte-Regel und da schieße ich ja lieber ein Tor, als wenn ich quasi eins fange, weil ich kann 2 Punkte gewinnen und irgendwie nur einen verlieren. So ist zwar ein bisschen platt gesagt, aber also da mal einfach was probieren und also früher probieren, sagen wir mal so. Zum Schluss hat er ja was probiert, aber fand ich sehr spät.
Aber da muss ich mich ganz kurz nochmal anschließen. Ich finde, das hat sehr, sehr viel. Ich glaube, dass Tune schon eine Lösung hatte, rein taktisch, auch nach dem 1-1. Aber ich glaube einfach, dass man gemerkt hat, dass schon unter der Woche zum Beispiel der Druck auf Jatta natürlich wieder erhöht wurde durch diese negativen Schlagzeilen. Aber auch die Mannschaft selber schon sich im Moment sehr unter Druck gesetzt fühlt oder so ein bisschen gelähmt war, um dann noch mutiger zu sein. Weil einfach, wir waren lange Erster in der Tabelle, sie hatten dann dieses Tief, sind dann hinterhergelaufen, es war schon wieder alles kurz vor Krise. Und ich glaube, man hat so eine gewisse Dankbarkeit entdeckt, dass die anderen Mannschaften jetzt patzen, besonders an dem Spieltag. War dann einfach zufrieden mit dem 1-1 in Nürnberg und wollte da einfach wirklich weniger riskieren, als man sonst gewohnt ist. Und also war schon spürbar. Von beiden Seiten übrigens. Nürnberg ja genauso. Ich glaube, auch die sind dann happy mit dem 1-1.
Ja, der gegen HSV kann es auch mal 1-1 spielen. Was natürlich dann top war, ist Simon Terodde. Wir haben es häufig gefordert. Impft ihn als erstes gegen Corona. Packt ihn in eine Eistonne. Tragt ihn auf einer Sämpfe. Gibt ihn 4 Physios an die Hand. Er darf sich nicht verletzen und er hat es wieder mal bewiesen. Er hat aus einem Nullwinkel ein Tor geschossen. Fairerweise muss man sagen, es stand auch Martenia im Tor. Da haben wir vor dem Spiel schon gesagt, so naja, eins haben wir aber gut, wenn er am Tor steht. Und so war es dann auch. Es ging jetzt nicht hundertprozentig auf seine Kappe, aber aus dem spitzen Winkel sah er schon nicht ganz so glücklich aus. Und Terodde hat das einfach geil gemacht, oder Scholle?
das ist Terodde, ne? Das
ist ja, also, es ist genau sein Ding, ne?
Gib dem den Ball, ja. Und er soll und er soll damit irgendwie den Zehner machen, das würde er niemals hinbekommen. Ja. Da würdest du denken, meine Güte, was ist das für ein Fußballer? Ja. Und dann lässt du ihn vorne diese One-Touch-Geschichten machen, das ist einfach unfassbar. Ja. Das ist ein unfassbares Glück, dass der HSV sich da eingekauft hat.
Und Gato, ich kann dich beruhigen. Ich habe Simon letztens auf dem Spielplatz getroffen mit seinen beiden Kindern, und er ist wirklich immer im großen Bogen um die Leute rumgegangen. Also er ist ganz vorsichtig, was Corona angeht, und wird sich weiter schonen.
Ist Gato hier so der Corona-empfindlichste von euch?
Nee, nur Hauptsache, dass er sich nicht quasi er darf sich nur nichts tun. Es darf, alle anderen dürfen Corona haben, nur er darf.
Stimmt allerdings.
Ja, für den HSV ist es gut. Ja, genau, bei ihm darf nichts passieren. Deswegen.
Kannst du dich nicht freistellen lassen hier, einfach als Bodyguard?
Ja, ich würde es machen. Ich würde es sofort machen. Ja.
Bei Terodde muss man aber auch noch dazu sagen, natürlich diese Tore, die er macht, das ist einfach unfassbar. Aber das Drumherum, was er mitbringt, einfach als Typ in diese Mannschaft mit reinbringt, das wird schon bewertet. Viele haben es auch schon gesehen. Aber das wird immer noch unterschätzt. Ja. Ein Spieler, der wirklich, der geht mit einer unfassbaren Gelassenheit ran. Der hat einfach für sich erreicht, was er erreichen wollte. Der ist glücklich mit dem, was er geschafft hat. Ja. Und trotzdem lässt er nicht nach. Also für sich, er macht immer weiter. Er ist nicht nachlässig sich selbst gegenüber. So, und das lebt er vor. Hat null Allüren. Der geht in der Mannschaft auf die Leute zu, auf die Jungs. Also ich unterhalte mich gerne mal mit den jüngeren Spielern, so wie die Älteren bei ihnen so vorpreschen, wie sie ankommen. Er sagt, der ist einfach eine 1+. Die sind alle zufrieden, weil er immer integrativ ist. Der ist einfach entspannt und macht dann trotzdem vorne die Dinger rein oder holt die Bälle aus dem Netz oder hinterm Tor und so. Ja. Also das ist ja, bei Erik Meier waren es früher die Grätschen an der Mittellinie, so ein bisschen für die Show und so. Da wollte er noch zeigen, ich bin der Kämpfer und was weiß ich was. So, bei Terodde ist das keine Show. Das ist so. Der Typ ist einfach, wie soll man sagen, das ist ein geiler Macker.
Ja, das ist geil. Kai, hat er denn auch auf dem Spielplatz so auf dich einen guten Eindruck, oder war da... Ja, hatte er das Star-Allüren, also, sein Kind musste
ich
schaukeln.
Ich muss wirklich nochmal Ausrufezeichen setzen hinter die Analyse eben, weil für mich ist damit auch als Fazit klar, dass er eben Erstliga-Format hat. Weil ja, es könnte berechtigte Zweifel geben, dass er in der ersten Liga es noch nicht bewiesen hat. Aber ganz sicher hat er diese Allüren, die können wir erst recht in der ersten Liga benötigen oder brauchen die unbedingt, wenn er andere Spieler pusht, wenn er mit den jungen Spielern den irgendwie... ein bisschen was erzählt, wie sie sich in der ersten Liga zu verhalten haben und so weiter. Und deswegen bitte, bitte, bitte rechtzeitig mit ihm verlängern. Ich glaube, erst recht, wenn ich den HSV-Kader durchgehe, und den bin ich heute durchgegangen, ich habe mich mal gefragt, wer hat davon eigentlich Erstliga-Potenzial? Nur mal so just for fun, ist ja eine schöne Frage für einen HSV-Fan. Geht jetzt gar nicht darum, dass wir das von der Tabelle her und so irgendwie jetzt schon voraussagen könnten. Aber ich glaube, dass Simon da ganz, ganz vorne dabei ist von den Spielern, die wir in der ersten Liga gebrauchen können.
Ja, ich muss sagen, zu Terodde, er ist ein Säulenspieler, wie wir ihn vor der Saison verpflichten wollten, um einmal Qualität zu haben, aber halt auch neben dem Platz, ne, so was wir uns auch von Jasula und Leisten erhofft haben, so geile Typen in der Kabine, bringen sie uns weiter voran, finde ich alles gut. Erste Liga, ich habe halt so mein Problem bei Terodde, weil er sich genau aus dem Grund, was du gesagt hast, er hat sich noch nie in der ersten Liga so richtig bewiesen, und in der zweiten Liga ist er der absolute König. Und in der ersten Liga ist er so Nobody. Da kann auch mal so ein junger Spieler ankommen und sagen so, ja, ey, alles schön und gut, was du sagst, aber irgendwie hast du schon mal Tor geschossen in der ersten Liga. In der zweiten Liga ist super cool, aber wir sind ja in der ersten Liga. Also ich halte auch super viel von ihm, aber vielleicht sind ja die Verteidiger halt auch nochmal einen Ticken näher dran, irgendwie schirmen ihn halt nochmal ein bisschen besser ab. Und da ist halt nicht so immer nur mit Fuß reinhalten, sondern da ist vorher halt nochmal mit irgendwie einer schnellen Bewegung oder mit, ich weiß nicht was, ein bisschen mehr. Und das hat ja anscheinend halt irgendwie gefehlt. Aber ich meine, das ist noch so lange hin, da werden wir sehen, was dann passiert. Und ja, wer sonst alles noch Erstligareif ist, weiß nicht. Da können wir, glaube ich, nur eine ganze Folge dafür machen. Eigentlich so viele sind es nicht gerade, aber eigentlich ist mir alles egal. Hauptsache, wir steigen erstmal auf.
Ich glaube, Bones wollte da was los.
Bones, willst du noch irgendwas sagen?
Das möchte ich auch nochmal stoßen, was du meintest, dass das Verteidigerniveau in der ersten Liga nochmal einen Ticken anders ist. Plus der HSV wird einen anderen Fußball spielen. Er ist ja nicht mal die spielbestimmende Mannschaft, sondern wird im Zweifel gegen 17 Mannschaften auf Konter spielen müssen. Und dann mit einem 33-Jährigen vorne im Sturm, der dann halt ein Sprint...
Ja, kein Sprinter ist.
Ja, kein Sprinter ist. da fehlen dann halt wahrscheinlich dann doch die Tore, ne? Weil er nicht schnell genug vorne ist.
Wenn ihr mir einen Gefallen tut, das habe ich nämlich auch heute tatsächlich im Blog geschrieben, mir gehen immer diese Leute auf den Senkel, ja. Immer sagen so, ja, aber Scholle, guck dir mal die Mannschaft an, mit der kannst du doch nicht in der ersten Liga spielen. Nein, tun wir auch nicht. Wir spielen ja jetzt in der zweiten Liga. Wir haben uns den Umständen entsprechend, haben uns aufgestellt und das würde dann am Ende natürlich auch passieren, wenn man aufsteigt. Genau. Und dass man dann natürlich den Kader nochmal ganz schön umwälzen muss, da, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf kommen, das könnt ihr ja entscheiden, aber das ist doch logisch, das ist doch normal. Stuttgart hat es ganz gut hinbekommen, muss man tatsächlich sagen.
Unglaublich.
Die hatten aber auch ein paar Spieler dabei, die schon in der zweiten Liga das Niveau hatten, wo man sagt, also wenn die sich jetzt noch einen kleinen Schritt nach vorne entwickeln, dann sind das richtig gute Erstligaspieler.
Ja.
So, und davon hat der HSV nicht ganz so viele, wenn er Beste, sagen wir mal, Terodde, einigen wir uns darauf, dass das der aktuell beste HSV-Spieler ist.
Superstar.
Also, ja, Superstar.
Zweitliga-Superstar.
Superstar, genau. Ja. Ja, warum nicht? Kann man gerne mal so nennen. Aber wenn das der beste Spieler des HSV sich in der ersten Liga nachhaltig nicht durchsetzen konnte, dann weiß man, was der HSV noch alles vor sich hat.
Ja, es wird spannend bleiben. Ich glaube, man kann das auch abschließend erst so ein bisschen so beantworten, wer denn jetzt das Niveau für die erste Liga hat, so auch in der letzten Viertel vielleicht der Zweitligasaison. Manche haben die Formkurve nochmal hoch, bei den anderen geht sie dann wieder runter. Klar, man kann vom generellen Niveau sprechen, aber was ist jetzt mit Ambrosius so, ne? Irgendwie hat er Erstliga nicht, weiß ich nicht, der hat jetzt irgendwie 10 Spiele gut gespielt in seinem Leben, überhaupt gespielt in seinem Leben. Und da, glaube ich, musste erstmal nochmal 10 weitere vergehen lassen. Aber das Gute ist, finde ich, die Tendenz stimmt und das ist ja erstmal das Wichtigste. Ich würde sagen, die Diskussion vertagen wir vielleicht mal auf auf April, auf Mai oder sowas, wenn es dann irgendwie feststeht. Aber kommen wir jetzt erstmal, wir haben das Spiel so ein bisschen abgehakt. Scholle, zu dir. Du kannst ja einmal ganz kurz so einen kurzen, für alle, die dich nicht kennen, einmal nochmal so einen kurzen Überblick geben, so einen schnellen, was hast du bisher, wer bist du und was hast du bisher in deinem Leben so gemacht?
Wer bin ich und was habe ich in meinem Leben gemacht? Ich habe früher immer sehr, sehr viel Fußball und sehr viel Tennis gespielt. Hatte im Tennis, glaube ich, etwas mehr Talent als im Fußball, habe mich aber immer für den Fußball mehr interessiert, weil da eine Mannschaft hinterstand. Und ich mochte dieses alleine auf Turnieren und so, das war nichts für mich. Ja. Deswegen habe ich dann immer nur noch Fußball, wusste, das wird kein Profifußball bei mir, weil ich war zu langsam. Ne? Das war eben auch schon mit dem Tempo. Das Tempo reichte einfach nie, um weiter nach oben zu kommen. Habe mich dann dazu entschlossen, den schulischen Werdegang doch ein bisschen zu forcieren, weil anders habe ich dann keine große Prognose gehabt. Habe dann Jura studiert, bin vom Jurastudium aus direkt rüber zum Hamburger Abendblatt gewechselt, habe beim Hamburger Abendblatt als Sportjournalist gleich mit dem HSV begonnen, hatte dort einen sehr guten Bekannten, der mich gefragt hatte und dann über ein kurzes Praktikum habe ich mich da dann sofort reinarbeiten können, weil damals Giuseppe Di Grazia, die Älteren kennen ihn noch, ein toller Journalist, ist gewechselt, war HSV-Reporter, dann wurde ein Platz frei und irgendwie habe ich mich nicht ganz dumm angestellt, da haben sie gesagt, mach weiter.
Okay, kurze Zwischenfrage stellen, wie viele HSV-Reporter gibt es so beim Abendblatt? Gibt es da mehrere oder?
Da gibt es mehrere, ja klar. Du hast ja alleine schon mal 7 oder 6 Tage, über die du berichtest musst, also und 5 Arbeitstage haben auch die meistens dann.
Ja.
Wir waren damals im Wechselweise, wir haben damals tatsächlich sogar noch beide Vereine gemacht, also HSV und St. Pauli im Wechsel, damit wir immer in allen Themen sind und ne. Wir hatten damals Dieter Matz, Christian Pleetz, Alexander Lauchs und mich.
Also
wir
waren
die HSV, die 4 HSV-Reporter.
Ja.
So oder generell Fußballreporter. Ja. Matz und ich waren eher HSV. Lauchs und Pleetz haben auch sehr viel St. Pauli gemacht.
Ja.
So und dann bin ich vom Abendblatt halt, oder andersrum, im Abendblatt selbst habe ich dann angefangen, den Matz-Up-Blog damals mit Dieter Matz zu machen.
Ja.
Habe dann so diese Blogphase kennen und schätzen gelernt und bin dann irgendwann, als ich merkte, dass das Abendblatt bei Funke jetzt nicht wirklich zukunftsorientiert Richtung Digitalisierung marschiert, habe ich dann irgendwann den Entschluss fassen müssen, für mich zu sagen, ich mache was Eigenes und da bin ich jetzt.
Und dann hast du was Eigenes gemacht, das ist dann erstmal Übergang zur Rautenperle sozusagen. Und wie lange gab es die, also gab ja, ne? Das ist ja jetzt letztes Jahr quasi abgeschlossen worden und dieses Jahr dann was Neues. Wie lange gab es die Rautenperle? Es gab dann so 5?
Nee, im Oktober 2017 haben wir damit begonnen.
Oh,
und 3 Jahre, drei Jahre lang haben wir das gemacht und haben uns dann im Laufe des letzten Jahres dazu entschlossen, dass ich dann was Eigenes, ganz Eigenes mache. Bis dahin hatte ich ja noch einen Partner, der das ganze Thema auch finanziert hat über seine Firma.
Okay.
Und jetzt läuft das allein über mich.
Okay, und jetzt ist Moin Volkspark sozusagen dein nächstes Projekt. Da können wir auch eigentlich direkt weitermachen.
Ja.
Du kannst ja einmal kurz erklären, also für mich ist die Rautenperle war immer so, ich sage das mal, eine so Pflichtlektüre. Klar, man guckt dann auch mal irgendwie in
du
die
warst da.
Ja. Ich war da eine Leser. Ja. Ja, also man guckt ja immer in die Zeitung rein, aber ich fand es immer so ganz cool, ne, mal irgendwie gerade den Taktikblock mit Tobias Escher finde ich immer super gut und guckte mal hier mal daran, wie so denn die Meinung ist. Moin Volksburg, was ist das jetzt wie Rautenperle oder was ist das so, was für ein Konstrukt ist das?
Das Konstrukt ist natürlich das Ähnliche. Das Blockwesen werden wir nicht komplett neu finden. Ja. Wir haben ein paar andere Modelle mit dabei, Formate wie jetzt zum Beispiel Elvis, den Spieltagssong, den er nach jedem Spiel jetzt damit reinstellen wird. Wir werden ein paar verschiedene Podcast-Formate dabei haben, die, und nicht ein paar, wir doch ein paar, zwei. Also insofern sind es schon mal ein paar Podcast-Formate, die auch ein bisschen anders ansetzen als das, was wir bisher gemacht haben. Wir werden allerdings auch sehr viel Interaktion mit den Userinnen und Usern weiter forcieren. Das heißt, wir werden also die Community Talk wird es weitergeben. Wir werden den täglichen Blog natürlich als Abschluss des Tages dann, wo man dann halt den Content noch einmal alles zusammenführt, den wird es geben an 7 Tagen in der Woche. Und das Moin Volkspark-Projekt wird, glaube ich, tatsächlich, weil ich noch ein paar Mitstreiter dabei habe, die, das kann ich schon mal sagen, extrem viel Herzblut mitbringen. Wirklich extrem viel Herzblut, ja. Das ist schon, also geil. Da bin ich selbst extrem begeistert, hätte ich nicht mitgerechnet, dass ich da so starke Helfer habe am Rand. Aber das hat mich dann am Ende auch dazu gebracht zu sagen, ich mache jetzt was Eigenes, weil ich merkte, dass da richtig Power hinter steckt. Also die Jungs von 1887 TV, die haben auf Facebook eine sehr große Community, haben einen eigenen Fanclub gegründet. Da sind unfassbar fähige Jungs drin und mit denen habe ich schon seit vielen Jahren viel Kontakt gehabt. Hätte sie auch gern bei der Rautenperle immer noch ein bisschen intensiver mit reingebracht. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht so gepasst. Aber jetzt passt es umso besser und ich bin mir ganz sicher, dass wir eine Weile brauchen werden, klar, das ist logisch. Wir haben das Projekt frisch aufgesetzt, aber wir werden da in den nächsten Monaten mit Sicherheit die Rautenperle zumindest für den Großteil vergessen machen können, glaube ich.
Es klingt ja, also da hört man ja so ein unglaublich großes Netzwerk auch raus, was du so um den HSV herum hast. Und ich finde, auch wenn man so deine ganzen Beiträge sich durchliest, du bist ja, ich glaube, kein Mensch ist näher dran als du am HSV. Also
das musst du ja jetzt sagen. Dann musst du das
ja. Ja, ich muss sagen, also das ist natürlich zu 99% positiv gemeint, aber es gab auch schon Momente, wo ich manchmal dachte, wow, wieso weiß er das jetzt? Das ist vielleicht gar nicht so gewünscht, auch das kann nicht gewünscht sein, dass er das weiß. Aber so soll es ja auch sein, dass es eben Leute gibt, die da wirklich neugierig nah dran sind. Wie schätzt du denn jetzt mal so die Szene ein? Also wir hatten jetzt ja in den letzten Jahren wirklich irre viele Machtkämpfe, irre viel Themen, die eben nichts mit dem Sport zu tun hatten. Und findest du, da hat eine gute Entwicklung stattgefunden jetzt? Ich meine, das kann ja kaum einer so gut bewerten wie du.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Ticken ruhiger geworden, das kann man schon sagen. Also insgesamt natürlich, es gab diese Phase mit Bernd Hoffmann natürlich nochmal, wo dann intern nochmal eine Menge aufgewirbelt wurde. Da hat man sich dann dazu entschieden, sich von Bernd Hoffmann zu trennen und danach dann so eine etwas ruhigere Phase immer wieder betont, dass sie auch ruhiger geworden ist. Das muss ja auch nicht immer besser sein, ehrlich gesagt. Aber in dem Fall ging es jetzt einfach mal um die Ruhe, was Grabenkämpfe betrifft. Diese Grabenkämpfe, muss man sagen, gibt es beim HSV leider immer und die wird es wahrscheinlich dann auch noch eine ganze Weile geben. Jetzt aktuell befürchte ich auch wieder einen Grabenkampf im Bereich des EVs, dass da in Bezug auf den Aufsichtsrat, die Besetzung des Aufsichtsrates und dergleichen, da wird mit Sicherheit
Welches Lager hat die Nase vorn? Das Kühne Lager oder das?
Diese Situation, was schwer ist denn, zu sagen. Also was ist da los? Was ist da los? Ja, es gibt ja die Fraktion im Aufsichtsrat, die dem Kühne-Lager zugeordnet wird. Das heißt also, die den Kühne-Gesandten gerne im Aufsichtsrat hätten. Es gibt dann die andere Fraktion, das ist, also man muss dazu sagen, der e.V., das e.V.-Präsidium, schlägt die Kandidaten vor. Der Beirat entscheidet dann am Ende, welche Kandidaten geeignet sind. Und aus diesen Kandidaten werden dann die beiden neuen, das sollen ja mindestens 2 Aufsichtsräte noch dazukommen, die beiden neuen werden dann daraus bestimmt und dabei gab es schon einige sehr spannende Kandidaten. Unter anderem gab es ja den EV-Vizepräsidenten Moritz Schäfer, der wurde abgelehnt. Das muss man natürlich dann erstmal den Leuten erklären, dass man einen zum EV-Vizepräsidenten macht, aber ihm nicht zutraut, ein Aufsichtsrat zu sein. Ja. Aber auch da wird dann schon so eine gewisse Form von Politik hinter gewähnt und da wird dann halt gedacht, dass er halt zu dem Lager Bernd Hoffmann von vorher und Thomas Schulz, der noch aktuell der Vizepräsident ist, Thomas Schulz und Marcel Janssen im Präsidium haben so ein bisschen Zoff, kann man so sagen. So, und dieser Zoff, der trägt sich jetzt halt so ein bisschen weiter bis in diese ganze Aufsichtsratsgeschichte. Wer wird am Ende zugelassen, wer wird gewählt? Und ich befürchte da noch ein bisschen schmutzige Wäsche in den nächsten Tagen und Wochen, aber vielleicht überrascht uns der HSV ja mal positiv.
Ja, macht ja Sinn. Also irgendjemand wird ja auf jeden Fall dann beleidigt sein, der sich eben nicht durchgesetzt hat. Und,
oder nicht zugelassen wurde.
So oder nicht zugelassen wurde, genau. Gut, glaubst du, es hat dann auch sportlich immer Einfluss? Also wie hast du das in der Vergangenheit so wahrgenommen, solche Grabenkämpfe?
Die Grabenkämpfe jetzt, die wir jetzt haben, das ist ja so ein bisschen Picket Fences. Also unter uns gesagt ist das wirklich schon fast ein bisschen albern, dass man sich über sowas jetzt so hart in die Wolle kriegen könnte oder sollte. Ich glaube, dass ein Daniel Thun da aber ein sehr guter Puffer ist. Ich glaube, dass der es wirklich sehr gut hinbekommt, die Mannschaft für sich zu gewinnen. Es ist kein Trainer da, der sich für größer wähnt als die Mannschaft, sondern er geht den Weg mit der Mannschaft, er entwickelt sich mit denen zusammen. Er möchte ja auch selber irgendwann mal Erstligatrainer werden. Das heißt, er war auch noch nie in der ersten Liga. Also der hat noch was zu erreichen, der hat noch Ziele und diese Ziele, die formuliert er auch klar und das macht er den Jungs auch deutlich. Insofern glaube ich, dass die abgelenkt genug sind, als dass sie diesen ganzen Wirrwarr um den Aufsichtsrat und dergleichen gar nicht großartig mitbekommen. Diese Thematiken gab es in den letzten Jahren natürlich in deutlich heftigeren Versionen und da war es dann auch irgendwann so, dass natürlich dieser Zoff auf Vorstandsebene geführt wurde. Das heißt, da hat dann der Vorstandsvorsitzende sich mit dem Sportchef in die Blünden bekommen und dann war es so, dass dann der Sportchef wiederum mit dem Trainer eng war und der Vorstandsvorsitzende mit dem Trainer nicht so und da hat sich das dann alles auf einer anderen Ebene abgespielt, als es sich jetzt abspielt.
Absolut, also Thun mischt sich da dann nicht ein, das finde ich gut. Nein. Und auch für die ihn vielleicht nicht ganz so kennen, ich meine, er ist ja noch relativ neu, er lebt ja ganz bescheiden und ruhig und bodenständig in ihn steht mit seiner Familie und ist wirklich der allerletzte, der sich da immer in den Vordergrund spielt oder politisch einmischen möchte, also man kann es ihm auch ansehen, dass er das sozusagen ruhig halten möchte alles. Und trotzdem meine Frage nochmal, in jedem Verein gibt es Meinungsverschiedenheiten und in jedem Verein gibt es Gräbenkämpfe. Das wird sich auch in den nächsten 10 Jahren nicht ändern. Die Frage ist doch aber die Zusammenarbeit mit der Presse. Wie kann man das steuern, dass es immer nicht nach außen dringt und damit vielleicht nicht Leute wie die Mannschaft erreicht?
Ja, aber
findest du da, ja, aber konkrete Frage dazu, ja. Findest du nicht da, war die Zusammenarbeit mit der Presse vom HSV in den letzten 10 Jahren eher schlecht oder sagst du, ist gar nicht so ein Faktor?
Also der Faktor, klar, Presse ist ein Faktor, weil Presse ist das Ohr sozusagen für den Fan, der liest es, der hört es, der sieht es und was da berichtet wird, weil der Verein wird sich natürlich nie negativ über sich selbst äußern, also es liegt an der Natur der Sache. Aber es gab diese Zusammenarbeiten, gibt es immer wieder, es gibt Kollaborationen zwischen dem einen Lager, dem anderen Lager, also jeder möchte seine Botschaft loswerden. Bei mir ist es nicht anders, wenn Leute mich anrufen, gerade in solchen Phasen, vorher lange nicht gemeldet, plötzlich melden sich 2-3 Mal in der Woche. Also dann weißt du schon, dass da ist wieder, da steht was an. Deswegen befürchte ich jetzt nämlich auch gerade wieder, was passiert. Also diese Phase hat gerade wieder begonnen. Aber die Zusammenarbeit mit der Presse soll es eigentlich gar nicht geben. Also die Presse sollte das Medium sein, das wirklich darüber berichtet, was es mitbekommt. So, und die HSV-Verantwortlichen tun gut daran, wenn sie sich eben nicht dazu hinreißen lassen, mit Pressekollegen zusammenzuarbeiten. Also wenn sie anfangen, weil das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Das heißt, sie bekommen etwas von der Presse wieder, eine Berichterstattung, die wahrscheinlich dann nicht ganz der Wahrheit entspricht, sondern dem Interesse desjenigen, der den Kontakt hergestellt hat. Auf der anderen Seite liefern sie Infos, die dem HSV vielleicht, wenn sie rauskommen, gar nicht gut tun. Und das war eigentlich das Spiel, das in den letzten Jahren vorher deutlich intensiver gespielt wurde. Ohne da jetzt Namen zu nennen, aber das gab es deutlich intensiver.
Bernd Hoffmann. Sag ich jetzt mal so. Ne? Ich bin auch kein Hoffmann-Fan, wie du vielleicht weißt. Aber okay. Warst du Hoffmann-Fan? Ja, nein?
Also Bernd Hoffmann und ich hatten ein offen und ehrlich schlechtes
Verhältnis. Ja, gut. Also das
gefällt mir. Kann man so sagen. Aber es war zumindest ehrlich. Ja. Also ich habe das lieber als jemand, absolut, immer so tut, als ob er ehrlich ist, aber es gar nicht ist.
Ja. Dann soll mir. Ne? Aber jetzt hol uns doch nochmal ab, weil mich interessiert es einmal persönlich und vielleicht ja auch den einen oder anderen Hörer. Wer meinst du, hat denn aktuell so ein bisschen die Nase vorn im Lager beim HSV, also für die nächsten Parteien, die dort gewählt werden?
Ich glaube, dass es für die Anti-Kühne-Fraktion eher schwierig ist. Im Aufsichtsrat selber sind aber auch einige sehr vernünftige Menschen, von denen ich erwarte, dass sie und auch wirklich erwarte, dass sie das abwägen und dann zum Wohle des HSV entscheiden.
Ist der Druck so hoch, dass man Geld akquirieren muss?
Überhaupt? Der Druck beim HSV, Geld zu akquirieren, ist immer da. Oh. Der ist immer hoch. Der war nie anders. Der war zu Zeiten, wo Kühne ankam. Natürlich, da haben alle gedacht, jetzt sind wir hier im Land, wo Milch und Honig fließen und können mal ordentlich rausbrezeln. Und es wird schon schon irgendwie gut gehen. Ja, so war es ja leider. Und dann die Folgen haben wir jetzt. Und jetzt sind wir in einer Form der Abhängigkeit irgendwann, was die Finanzen betrifft, die gefährlich geworden ist oder gefährlich war auch. Also wir haben, man darf es ja nie vergessen, Klaus-Michael Kühne hat dem HSV mal eben 30, 40 Millionen geschenkt. Geschenkt. Wer macht das heutzutage noch? Selbst die größten Gönner und reichsten Menschen der Welt schenken eigentlich selten etwas. Ja. Es sei denn, ihnen gehört der Großteil des
Finde ich ganz gut, weil klar hat er auch viel geliehen, aber viele Menschen denken eben, er hat nur geliehen. Ist auch mal nett zu hören, dass er was geschenkt hat. Ne? Also auch mal eine Richtigstellung.
Ja, aber er ist aber auch sehr hart, um da gleich mal wieder einzugrenzen. Er ist auch sehr hart. Also das heißt, er gibt auch schon Geld, um das zu bekommen, was er haben möchte. Also er macht nichts ganz umsonst. Jetzt hat er mal so, muss man alles einfach mal mitnehmen und sagen, das war schon zum Wohle des HSV. Hätte der HSV klüger entschieden in der Phase, hätte man mit Sicherheit jetzt keine Zweitliga-Sorgen, sondern würde in der ersten Liga irgendwo mit großen Zielen durch die Gegend laufen können. Und hätte vielleicht kein Terodde, tut mir leid, dann wärst du natürlich...
Kein Superstar.
Ne, hätte man keine Superstar. Ne. Aber wie gesagt, die finanzielle Not ist immer da und die wird den HSV auch noch lange treiben.
Wobei, ich möchte da einmal fair sein, das ist auch meine These. Ich finde, es geht im Fußball schnell bergab, aber genauso schnell kann es auch eben wieder bergauf gehen. Und ich glaube, dass auch Marktwerte sich immer, man lästert immer so, die vom HSV weggehen, da treffen sie dann auf einmal und werden viel wert. Oder beim HSV wirst du immer schlechter. Das finde ich, ist wirklich immer so, man pickt sich gerade was Schlechtes raus. Es gibt auch so viele Spieler, die beim HSV das Potenzial haben oder hatten, ihre Marktwerte dann deutlich gesteigert haben in der Vergangenheit auch schon. Und das macht mir dann auch einfach Hoffnung. Und deswegen kann ich da nicht rein pessimistisch sein, sondern glaube auch, dass der HSV ganz schnell wieder einen Weg nach oben finden könnte.
Also nichtsdestotrotz,
auch finanziell.
Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass ein Aufstieg jetzt dieses Jahr schon sehr angeraten wäre, weil ich glaube, was Jonas Bolt nochmal mit Ulreich und Terodde und den Vertragsmodalitäten aus dem Hut gezaubert hat, dass Köln und Bayern die Gehälter weiterzahlen, das kriegst du nicht mehr allzu oft in der Sommerpause. Jetzt hast du nochmal das Grundstück verkauft, um nochmal 30 Millionen zu akquirieren. Da musst du natürlich mit Auflage die Renovierung für die EM in 3 Jahren noch durchführen, aber man sieht ja auch, dass da jetzt auch schon Dinge angegriffen werden, wie den Verkauf des Grundstücks, dass das Geld jetzt langsam echt knapp wird. Und wenn da jetzt nicht die Fernsehgelder aus der ersten Liga kommen, die ja wirklich nur mal um 25 Millionen Euro aus der ersten Säule allein mehr sind als in der zweiten Liga, dann wird es beim HSV finanziell auch echt eng. Da helfen auch keine Gehälter einsparen mehr.
Aber das ist auch, ich würde sagen, viel Spekulation. Ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst vom HSV oder so. Also natürlich ist es gut, aufzusteigen. Sind und natürlich
die einsehbar, ist eine AG.
Ja, und natürlich ist es gut oder ist es wichtig, weil wir nächstes Jahr, keine Ahnung, sind wir immer noch der große HSV in der zweiten Liga. Aber wir haben auch im ersten Jahr der zweiten Liga gesagt, wir müssen wieder hoch, ansonsten sieht es ganz schlecht aus. Im zweiten Jahr der zweiten Liga haben wir gesagt, wenn wir jetzt nicht hochgehen, ist allerletzte Eisenbahn. Weil im dritten Jahr, dann haben wir gar kein Geld mehr. Und jetzt sind wir im dritten Jahr, haben eigentlich einen relativ positiven Effekt. Wir haben halt die ganzen teuren Spieler, so Hand und Jung sind vielleicht auch die beiden letzten, so vom alten Eisen, so Bobby Wood weg. Bobby Wood, ganz vorne mit dabei, muss man fairerweise sagen. Am allervordersten vorne, stimmt. Können vielleicht so ein bisschen so eine neue Mentalität aufbauen. Und ich würde sagen, die Welt geht nicht unter, wenn wir nicht aufsteigen. Aber ich will überhaupt keine Sekunde länger in der zweiten Liga bleiben als nötig. Aber ich glaube, da ist...
Aber ich finde, ihr habt euch gar nicht widersprochen. Ich bin bei euch beiden, weil, also ich finde es auch bemerkenswert, wir gehen ja immer noch, auch in dieser Zweitligasaison, in jedes Spiel und haben eigentlich die bessere Mannschaft auf dem Spielfeld. So. Insofern, da bin ich happy. Wenn man bewertet, was die immer abrufen, dann haben wir nicht die bessere Mannschaft auf dem Spielfeld. Dann sind die anderen besser. Aber wenn man bewertet, was die Mannschaft so vom Potenzial her kann, vom Marktwert kann, dann haben wir meistens auch immer noch, obwohl wir schon länger in der zweiten Liga sind, die beste Mannschaft. Aber, finde ich, exzellente Überleitung. Wen haben wir denn vielleicht jetzt noch in der Tasche, der noch kommen könnte? Hast du was gehört, Scholle?
Ach, da wird immer sehr viel spekuliert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die Zusammenarbeit oder die Nicht-Zusammenarbeit mit der Presse besser geworden. Es werden tatsächlich Spiele aus dem Hut gezaubert, die vorher keiner auf dem Schirm hatte. Und auch der Italiener, der in Italien spielende Südamerikaner, Christian Oliver. Auch der soll nicht so heiß sein. Ich glaube, dass der HSV hier tatsächlich gerade sehr viel Vernunft walten lässt und guckt erstmal, dass sie Spieler loswerden. Bevor sie Spieler nicht loswerden, können sie auch nicht holen. Das machen sie dann auch nicht. Ja, also insofern, ich glaube, dass die Chance sogar besteht, dass der HSV in diesem Winter nichts mehr macht, auch wenn man natürlich grundsätzlich noch auf der Suche ist.
Mit wem hast du denn so, ich sag jetzt mal, wie sieht denn nicht dein Tagesablauf aus, aber mit wem hast du denn so Kontakt? Also kann man sich das so vorstellen, dass du dann halt immer mit irgendwie dem Präsidenten telefonierst und immer mit Bold und dann irgendwie mit den Aufsichtsräten und mit dem Coach und mit den Spielern? Oder wie sieht das so bei dir aus? Weil ich muss ehrlich sagen, als du es gerade gesagt hast, dass dann ja auch die Vertreter vom Verein mal anrufen. Also bei uns hat noch nie jemand angerufen und hat uns versucht, irgendwie zu beeinflussen. Wir sind offen. Wir sind übrigens offen für jeden, der uns anruft und wir deren Meinung hier mal kundtun sollen.
Ihr habt doch Terodde zum Beispiel
auf dem Spielplatz. Ja, Terodde, Kai, das ist halt deine Aufgabe, das nächste Mal Terodde.
Aber ist ja auch gelogen. Also ich glaube, du unterhältst dich ja auch mehrmals die Woche mit Bold. Ich glaube, du gehst mal um die Alster laufen mit ihm. Insofern ich glaube schon, dass auch die Freunde von dir so HSV interessiert sind und du über fünf Ecken, also du lebst ja auch den HSV, du schläfst ja im HSV-Bettwäsche.
Ja, das stimmt.
In dem Sinne, allein schon, wenn du dich mit mir unterhältst, kriegst du ja schon immer heiße Infos. Insofern, bist du nicht anders.
Aber mit Scholle, wie ist da so dein Telefonbuch, dein Ablauf?
Das Telefonbuch. Zugegebenermaßen war es schon mal dicker, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass du bist beim Training, guckst dir die Trainingseinheiten an, du sprichst nach dem Training mit dem Trainer, man hat die Nummern von den Spielern, man hat die Nummern vom Vorstand, vom Präsidium, also die Telefonnummern hat man tatsächlich fast alle, man telefoniert natürlich nicht jeden Tag mit allen. Inzwischen hat man auch einen ganz, ganz vernünftigen Austausch mit der Presseabteilung, das heißt, man fragt an und bekommt dann für die Woche dementsprechend auch Interviewtermine zugeordnet. Das ist jetzt seit 2-3 Jahren schon in einem recht, recht guten Maße vorhanden. Und früher war es ja so, da standst du, Ochsenzoll habe ich ja angefangen damals noch, da haben wir dann in dem Gang direkt in dem letzten Raum vor dem Ausgang, wo die Spieler alle raus mussten, so gestanden, dass sie uns quasi umrennen mussten. Also da konnten sie gar nicht an uns vorbei. So, dann gab es die Phase, wo wir umgezogen sind zum Volkspark, da standen wir dann unten in der Busseinfahrt, dann sind die da auch rausgekommen, mussten auch alle an uns vorbei. Also das war alles noch sehr locker, sehr eng und sehr spannend, dann mit den Leuten zu reden, aber irgendwann gab es dann so ein paar Phasen, wo dann auch Spieler tatsächlich mal von sich aus stehen geblieben sind und wir gar nichts gefragt hatten, aber sie dann irgendwann sagten so,
ich wäre ja zu weit.
Genau, so nach dem Motto, ich möchte mal was erzählen, geht im Mittelfeld mit ein, der hat dann einmal einen rausgebrezelt von wegen, ich muss hier weg, weil der Trainer vertraut mir nicht und dergleichen und da ging es dann los, da hat der HSV dann ein bisschen umgedacht, hat gesagt, ich glaube, wir müssen das ein bisschen moderieren, das ist ein bisschen gefährlich für uns.
Ja.
Spätestens seit dem AG-Faktor, du hast ihn ja eben angesprochen, die öffentlich einsehbaren Daten, selbst da muss man natürlich dann auch ein bisschen vorsichtiger mit allem umgehen und insofern, man telefoniert nicht mehr jeden Tag mit allen, aber man hat jeden Tag die Möglichkeit, mit allen zu sprechen.
Krass, krass. Also schon sehr, sehr nah dran bist du, ne? Dann dementsprechend, ne?
Ja. Möglichkeit. Man hat die Möglichkeit, immer mit den Leuten zu sprechen.
Ja. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Gato meinte, er hat nicht so die Kontakte. Also sorry, auf deinem 30. hat Helmpeter dich herzlich willkommen geheißen. Also sorry.
Helmpeter ist ja auch ein ganz großer Freund der Rautenperle gewesen und natürlich sowieso, ich bin ein großer Freund von ihm, also von seiner Art, ich mag ihn sehr, sehr gern.
Man kann da sagen, was man will, Helmpeter ist bei jedem Training mehr oder weniger und sieht die Dinge eigentlich immer gar nicht so schlecht, ne? Er verkauft die immer so auf seine Art und Weise, dass man denkt, es ist so ein,
nicht ganz so seriös, aber
verrückterer, älterer Herr, der da mit dem Fahrradhelm immer ist und in jede Kamera lächelt.
Er war früher mal ein sehr guter Kicker. Das war selber mal ein guter Kicker, also der weiß, wie Fußball gespielt wird, der hat Ahnung, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich normal mit ihm unterhält, dann erzählt er es auch und ist ja halt nicht mal mit so, das ist ja auch immer ein bisschen Show, die er damit macht und so. Aber er hat Ahnung, er hat Ahnung von Fußball, er weiß, wie Fußball läuft.
Ja, und ich finde auch, Leute, die sich da an Trainingszaun stellen und so und sich den ganzen Tag damit beschäftigen, also sich das auch erarbeiten, da drin zu sein, die sind immer, die kriegen auch zwangsläufig was mit. Ja. Aber früher sicherlich nochmal, du hast es angesprochen, wie siehst du denn diesen Unterschied, dass die Spieler heute alle nicht mehr so emotional sein dürfen. Ja, also du hast eben gesagt, in Ochsenzoll, ich kann mir vorstellen, wie er da nach dem Training sauer war, hatte gerade noch einen Anpfiff bekommen oder wurde umgehackt oder hatte gerade mit seiner Mannschaft das Trainingsspiel verloren. Ich kenne mich selber noch früher vom Sport, da ist man emotional, dann haut man Sachen raus, die man nie sagen würde, wenn man nochmal drüber nachdenkt. So. Jetzt wünschen sich die Leute aber endlich mal wieder, dass die Spieler so sind und einfach mal ihre Emotionen auch rauslassen. Geht das heutzutage jetzt noch oder sagst du, sorry, der Zug ist abgefahren, die Presse würde einen zerreißen?
Also es ist alles natürlich viel, viel enger gestrickt für jeden Profi. Also aus jeder kleinen Aussage wird medial alles gemacht. Das heißt, hast du eben einen Satz gesagt, reicht es schon, wenn da falsch formuliert ist oder falsch verstanden wird und der Reporter haut es auf seine YouTube und Insta und Facebook und Twitter und wo und das geht so viral und so schnell und plötzlich ist der Spieler verschrien und hat irgendwas gesagt, was er eigentlich gar nicht meinte. Und genau da muss ein Verein natürlich aufpassen, also da kann ich den Verein sehr gut nachvollziehen und kann auch verstehen, weswegen man viele Journalisten inzwischen da reingeholt hat in diese ganze Presseabteilung, weil die genau wissen, wie die Presse arbeitet, also so, ne, wie bei der Polizei, wenn du die besten Einbrecher holst, dann weißt du genau, worauf du zu achten hast. So ist es da auch ein bisschen gewesen und ich kann die Vereine sehr gut nachempfinden. Ich muss aber auch sagen, ich wünsche mir einfach mehr Emotionen. Ich wünsche mir aber, das wünsche ich mir von den Spielern. Ich möchte, dass die Spieler einfach weniger sich von oben leiten lassen. Das heißt, wenn ein Spieler wirklich die Traute hat zu sagen, was er denkt, dann soll er es machen. Es gibt einen Petersen in Freiburg, der haut raus, wenn er was sagen möchte. Und solche Leute braucht man einfach, finde ich. Aber die Traute hat kaum noch einer, weil sie alle das Gefühl haben, sie werden dann kurz danach vom Verein abgewatscht, was auch oft passiert. Ich habe sogar schon miterlebt, ehrlich gesagt, dass ich ein Interview geführt habe mit einem Spieler, habe das Interview dann abgetippt und natürlich der Presseabteilung zugeschickt, weil das macht man so, damit die nochmal drüber lesen können und nochmal korrigieren können, wenn irgendwie eine Aussage falsch rüberkam und so. Das ist völlig legitim und richtig, aber da wurde dann quasi aus einem Ja ein Nein gemacht. Und da muss ich sagen, da fängt es dann an für mich schwierig zu werden. Ich habe dann tatsächlich damals mit einem Mitglied des Vorstandes darüber diskutiert, über ein Interview, das halt dementsprechend geändert wurde, auch wirklich massiv in der Nachricht geändert wurde. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann drucke ich das Interview einfach näher. Mhm. So, dann haben wir das Interview nicht gedruckt, weil es halt einfach nicht mit dem entsprach, was der Spieler gemacht hat. So, und da hört es dann wiederum auf. Auf der anderen Seite ist es halt heute einfach zu viel Geld im Spiel und die Leute müssen aufpassen, die Vereinsverantwortlichen müssen das so ein bisschen moderieren und müssen aufpassen, dass sie da halt auch nicht das Geld ihrer Investoren und ihrer Gesellschafter verspielen, weil dafür werden sie am Ende sogar haftbar gemacht werden können.
Ja, es ist natürlich auch, dass wir mittlerweile auch ein Produkt verkaufen, sowohl der Verein als auch die ganze Bundesliga. Und vor ein paar Wochen wurde ja hier gegen Baumann von Hoffenheim ein Verfahren eröffnet, weil er meinte, wir haben heute gegen 12 Mann gespielt, wo der Schiedsrichter gegen Leverkusen einige Sachen entschieden hat, wo man sich in Hoffenheim benachteiligt gefühlt hatte. Und dann gibt es dieses legendäre Interview von Lothar Matthäus gegen Karlsruhe von 94, wo er ja ähnlich ausgerastet ist. Und damals...
Damals mit Babak Milani das Interview geführt von der heutigen Bild.
Genau, und damals hat noch überhaupt kein Mensch daran gedacht, solche Sachen zu sanktionieren oder dass der Verein sagt, den Typen müssen wir sofort vom Mikro wegholen. Da sind ja diese Emotionen, die sich der ein oder andere immer noch gern wünscht, aber heutzutage ist so in den sozialen Medien und auch die Sprache und die Verbreitung des gesagten Wortes so omnipräsent und wird überall gespeichert in den Internet, dass sowohl die DFL als Produkt als auch der jeweilige Verein überhaupt kein Interesse mehr haben kann ökonomischer Sicht, sich da irgendwie einen Schaden zukommen zu lassen.
Aber jetzt wird es ja interessant für einen HSV-Fan, ob das jetzt beim HSV irgendwie schwieriger ist als bei anderen Vereinen. Also ob die Presselandschaft und
das ist ja relativ klar.
Ist das dann für uns, weiß ich nicht.
Also ich meine, es ist eine große Stadt, ist viel los, wahrscheinlich wird da ein Hahn mehr krähen in Hamburg, als wenn du irgendwie in Sandhausen
oder irgendwas... Ja, aber ist das ein sportlicher Nachteil? Weil ich meine, du hast ja dann auch schneller Euphorie, wenn es gut läuft, als irgendwo in Sandhausen.
Ja, ich meine, sag du was dazu, wenn es gut läuft, ist gut, wenn es schlecht läuft, ist schlecht.
Es muss kein Nachteil sein, nein. Ja. Also es muss kein Nachteil sein, genau was du sagst natürlich, du hast natürlich dann dementsprechend auch mehr Euphorie, du hast 57.000 und nicht 15.000 Zuschauer im Stadion, du hast einfach eine Stadt, die euphorisiert ist und das merken die Spieler ja auch. Genauso natürlich andersrum, wenn es scheiße läuft, merken sie das auch, wenn sie zum Bäcker gehen und die Leute sie angucken und sagen, guck mal hier, das ist der Dickmeier. Also das merken die natürlich auch. Aber um noch einmal ganz kurz auf das Vorher zurückzukommen, was heute einfach nicht mehr funktioniert, ist dieses, wir sind wirklich früher mit Spielern teilweise dann nicht zusammen, aber man hat sie getroffen, man war mit denen auf dem Kiez, man hat mit denen Lütten gezwitschert, man hat mit denen einfach mal die Sau rausgelassen. Ja. Die durften halt hier und da auch mal ein bisschen mehr Mensch sein. Heute hast du diese ganzen 14-14-Geschichten da, alle haben Smartphone, alle haben Fotoapparat da drin, alle haben die Möglichkeit, richtig scharfe Bilder zu machen und Videos sofort viral zu schicken. Also der Spieler darf das ja auch gar nicht mehr. Der kann es gar nicht mehr, selbst wenn er es wollte. Ja. Ne? Also sich einfach mal, also, und wir haben es früher wirklich, wir sind mit denen unterwegs gewesen und die sind am nächsten Morgen, standen die auf dem Trainingsplatz, wir standen daneben und mir ging schlecht und der ist geärgert wie ein Hafen. Das darf man nicht sagen. Also die haben die richtige Einstellung gehabt und haben das auf dem Platz auch wiedergegeben. Diese Typen gibt es nicht mehr.
Du hast ja echt viel erlebt dann. Was hast du so ein paar wirklich, ich sag jetzt mal, verrückte Geschichten? Also zum Beispiel hast du jetzt gerade eine angerissen wahrscheinlich oder wo du sagst so, der Spieler, mega geiler Typ oder der Trainer, Weltklasse, mit dem konnte man Pferde stehlen oder damals halb nachts, 1 Uhr haben wir das und das gemacht.
Ja, das gibt es. Aber genau wie wir es damals gehalten haben, wo man es halt nicht rausgehauen hat, macht man es heute auch nicht mehr. Also das ist, die Spieler machen es nicht mehr, die Trainer machen es auch nicht mehr. Früher war es tatsächlich so, da bist du teilweise, lag der Trainer im Kofferraum zum Beispiel, also im Trainingslager. Und ja, wirklich, also da gab's verrückte Geschichten, die man erleben konnte mit denen noch, die man aber dann natürlich auch immer im richtigen Maßstab hatte, weil man wusste auch, wenn sie Leistung bringen, ist es okay. Wenn sie es nicht bringen, dann muss man sagen, ey, pass mal auf, ich glaube, du hast gerade nicht die richtige Einstellung zum Ganzen, dann muss man es natürlich auch irgendwann kritisieren. Man musste immer aufpassen, dass man diese Distanz hält, dass man diese Distanz bewahrt zu einem. Die Distanz ist heute größer, sie ist automatisch größer, von Vereinsseite schon so gewollt. Das ist vielleicht ein Vorteil im Sinne von, dass man halt die Mannschaft mehr in Ruhe lässt, dass die Mannschaft mehr für sich entwickeln kann und nicht von außen irgendwie gesteuert wird. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gehen natürlich dann das, was du gerade sagtest, Kai, also diese Typen, die man gerne sehen möchte, wie soll man sagen, so ein, wie viele Leute haben denn gejubelt, als der Leister dem Typen da auf der Tribüne an Kragen gegangen ist, als sie gehört haben, was der gesagt hat. Und natürlich hat man Verständnis dafür und es ist auch emotional und ich habe auch Verständnis dafür. So, und dann muss man auch irgendwann mal sagen, pass mal auf, das ist jetzt okay und das ist nicht okay. Auf der anderen Seite sind sie halt auch Vorbilder und werden so behandelt und müssen auch so handeln selber. Ja. Also es ist ein Teufelskreis, es ist wirklich ganz, ganz schwer, heute da einen richtig vernünftigen Weg zu finden, um dann mal wieder zurückzukommen. Gerade jetzt sind wir wieder bei dir. Terodde schafft das.
Der Superstar. Kann das. Ja. Ein Superstar. Ja. ein reiner Superstar. Ja. Hast du vielleicht noch irgendwie aus alle Trainer, die du jetzt kennengelernt hast, was sagst du so, mega geiler Trainer? Oder gibt es auch einen Trainer, wo du sagst, boah, der war wirklich gar nichts, hat man vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber ich habe ihn kennengelernt, ein falscher Hund.
Nein, also ich glaube ganz ehrlich, die Trainer, die hier waren beim HSV, das sind ja alles, die können alle was. Das ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie hergekommen sind und nichts konnten. Bei Van Marwijk muss man sagen, da habe ich mit Watzke, als der kam, habe ich mit Watzke telefoniert und Watzke hat zu mir gesagt, Herr Scholz, es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts sagen, was nicht zivilrechtlich gegen mich verwendet werden wird. Also so schlimm hat man über den gesprochen und trotzdem hat man den Not. Und das wussten hier in Hamburg auch alle. Da waren wir natürlich auch ein bisschen voreingenommen, aber er hat es auch bestätigt.
Ja. Also, er war ja auch nie da. Also er war ja die halbe Zeit immer in Holland. Damit ging es schon mal los.
Ja, jetzt, zwei Tage die Woche Training nur. Genau, er hat immer schön clever. Dienstagnachmittag war dann das erste Training nach dem Sonnabendspiel oder was auch immer. Also, das war schon verrückt, also ein richtig geiler Typ damals war natürlich so von der Art war Thomas Doll, weil der einfach begeistert war. Der hat alle mitgerissen. Der hat auch das Umfeld mitgerissen. Der ist auch an den Fans, wenn er vorbeigegangen ist, hat er früher schon als Spieler, hat er immer geguckt und wenn er gemerkt hat, ein Kind traut sich nicht, dann hat er mit dem Kind so schon kokettiert und hat okay, pass auf, du möchtest auch ein Interview, komm, wir machen das jetzt, wie heißt du? Und er ist auf die zugegangen, einfach so ein integrativer Typ, so einer, der sich für nichts zu schade war. Huub Stevens, muss ich ganz ehrlich sagen, was für ein geiler Typ. Der Typ hat wirklich alle vernichtet, die keine Ahnung hatten. Wenn irgendjemand eine dumme Frage gestellt hat, dann hat er den so vernichtend schon angeguckt und der war klar. Und dann hat er immer gedacht so, Sie wissen besser. Und hat die wirklich kaputt gemacht. Auf der anderen Seite hat er aber auch Respekt vor den Leuten gehabt, wenn man sich mit ihm unterhalten hat und er gemerkt hat, okay, die sind nicht nur interessiert, sondern können das auch ein bisschen verstehen, was hier passiert, dann war er auch eine 1+. Und der alte Kranter ist auch heute, wenn du mit ihm telefonierst, dann macht er sogar, der hat einen geilen Humor. Traut man ihm nicht zu, aber es ist tatsächlich so. Nein, wir hatten zum Glück sehr viele Trainer, die wir kennen.
Ja, das absolut. Daran mangelt es auf jeden Fall nicht. Und wenn wir jetzt aufsteigen werden, sage ich jetzt mal so, und es kommt eins zum anderen und es wird eine wilde Partynacht und du könntest dir jetzt so 1, 2, 3 Spieler aussuchen aus dem Kader, mit dem du quasi die Aufstiegsnacht am Tresen Bier trinkst. Was wären das für welche Spieler wären das? Um mal jetzt eine Frage zu stellen,
die du nicht gehört hast. Mannschaft?
Ja, aus der aktuellen Mannschaft.
Boah, also ganz, ganz sicher, Tom Mickel wäre dabei.
Ja, warum?
Das ist noch ein richtig geiler Typ. Der ist zwar sehr zurückhaltend, weil er auch in der zweiten oder dritten Reihe sogar nur ist, aber der hat sportlich halt einfach nicht das Standing, in Anführungsstrichen, oder sich nicht so nach vorne arbeiten können. Der ist bescheiden, aber der hat ein Herz. Der hat wirklich, das ist ein richtig geiler Typ. Das war damals auch so eine auch ein Matenia übrigens, ist auch ein guter Typ oder Wir haben ja noch Dennis Diekmeyer damals, das war so diese Fraktion. Das sind richtig gute Typen, haben jetzt am Ende nicht mehr so funktioniert hier in Hamburg, deswegen hat man sich dann irgendwann getrennt. Aber also Tom Mickel wäre auf jeden Fall einer, Terodde natürlich Superstar, ist klar. Ja, also Superstar, alleine schon, um mit ihm angeben zu können, den Fame rüberzuziehen, den Glamour und so. Nein, den will der ja gar nicht haben, das ist ja das Brutale.
Das ist krass.
Wir sitzen hier, wir Armwürstchen, und der Typ hat alles und will das eigentlich gar nicht. Weißt du, der würde lieber so wie wir hier sitzen. Aber wir kriegen es nicht. Wir können einfach mal tauschen, oder? Das hätte was. Nein, aber der wäre noch dabei. Ach, da es gibt schon.
Was, so ein Toni Leisner?
Ich glaube, mit dem Toni Leisner kann man auch ganz gut sitzen und sich unterhalten. Der haut auf jeden Fall mal einen raus, da bin ich mir relativ sicher. Es gibt dann auch noch die Partytypen, so Duziak und ich glaube schon, dass der ganz gut feiern kann an sich.
Ah, geil.
Ja, das gibt schon ein paar Jungs.
Ich muss noch mal was sagen, und zwar zu den ganzen Namen, die wir gerade durchgegangen sind. Ich finde es echt interessant. Ich finde, früher konnte man einfach noch ein paar Fehler machen und das wurde akzeptiert. Und es wird heute halt nicht mehr akzeptiert, das ist der entscheidende Unterschied. Aber zum Beispiel bei Dolly, der war offen, aber irgendwann wurde es ihm um die Ohren geschlagen. Ne? Wenn er da mal passend im Dollhaus mit ein bisschen Sahne erwischt wurde, das ist dann natürlich nicht mehr die Respektsperson, die er dann vorher war. Ne? Für viele. Ich weiß ja gar nicht, warum. Man kann doch mal sagen, mein Gott, dann ist, wenn er da Spaß haben will, was ist daran so schlimm? So,
wieder deutscher Meister im selben Moment.
Einer, der ist halt noch weiterhin mit Leistung bestätigt, das ist Watzke, von dem du gerade gesprochen hast. Ne? Ich meine, Watzke hat vor kurzem gesagt, E-Sports, das ist eigentlich nichts. Also da hat er eigentlich keinen Bock drauf. Das wäre ihm viel zu wenig sportlich. Das spielen eigentlich nur dicke Kinder. Also was hat das mit Sport zu tun? So, ist die Säule der Zukunft für die Vereine, ne? Wenn es ums ganze Geld einnehmen eingeht, dann ist das die einzige Säule, die in den letzten Jahren mal wirklich dazugekommen ist. Und so ist es leider auch mittlerweile bei den Spielern, dass die leider nicht mehr so sein können, was ich echt extrem schade finde. Aber ich hoffe einfach, dass Leute, die permanent Leistung bringen, sich dann auch mal wieder ein bisschen mehr rausnehmen können in Zukunft.
Mann, war das eine Reise. Wir sind jetzt hier bei 55 Minuten und 23 Sekunden, wie immer nicht gekürzt, weil wir es nicht schneiden können. Deswegen aber umso realer für euch. Und wenn wir jetzt gut drauf sind, schenken wir uns hier noch so einen Black Punk ein, den Scholl hast du mitgebracht, ne? So ein Energy Drink. Also kann ich euch empfehlen. Muchel von Abschlag hat ja seine 1887 Socken mitgebracht. Du startest jetzt hier weiter mit dem Black Punk. Energy Drink, kannst du ihn empfehlen?
Ich kann ihn definitiv empfehlen. Ich bin kein Energy Drink Typ eigentlich, aber außer früher natürlich so diese normale Nummer, Wodka Red Bull oder irgendwas. Aber ich kann sagen, das ist auf Fruchtbasis das Ganze und sehr, sehr lecker.
Ja, also
kann
gut.
Ich definitiv empfehlen.
Also dann,
aber wir können ja mal fragen, Kai, du hast ja schon einen getrunken. Wie schmeckt der?
Kai ist...
Exzellent. Oma, ich hau noch mal einen raus, um mal beim HSV zu bleiben. Wer ihn auch immer hätte mal trinken sollen, ist Bruchhagen, weil mich gestern auch wieder mit ein paar Leuten unterhalten habe. Bruchhagen ist immer regelmäßig eingeschlafen bei den Sitzungen. Die haben ihn irgendwie nicht so interessiert. Das ist auch so ein Klassiker gewesen. Ne?
Bruchhagen ist mal vor mir im Flugzeug eingeschlafen. Da waren wir auf dem Rückweg vom Doppelpass aus München. Und ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Er saß wirklich direkt vor mir und wir haben uns unterhalten. Damals ging es sogar um eine Vertragsverlängerung. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Gistol, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wer den Vertrag verlängert. Also auf jeden Fall sagte er so, brauch mir keine Gedanken machen, das würde jetzt erstmal noch nicht passieren. Am Montag kam dann die Pressemitteilung, Vertrag wurde verlängert. So, aber davon mal ab, hat er während des Gesprächs, vor mir ist er irgendwie eingepennt. Ja, er ist weggenickt und ich habe es nicht gemerkt, weil ich hinter ihm saß und habe mich erzählt und irgendwann habe ich gesagt, so kommt nichts mehr, keine Antwort. Okay, guckst du mal rum. Und dann lag er da schon, ich habe gedacht, der ist tot, weil er so schräg auf dem Stuhl. Und der ist wirklich, also Herbert Bruchhang, er verzeiht es mir, weil er weiß ganz genau, was ich von ihm halte. Ist ein toller Mensch, ein ganz, ganz toller Mensch. Aber er lacht da so, dass selbst die Stewardessen, als wir dann gelandet waren und er immer noch pennte, wirklich sich Sorgen gemacht haben und dann geguckt haben, ob da auch alles in Ordnung ist. Aber er war dann plötzlich wieder wach.
Ja, ist ja schön, dass man das mal so bestätigt bekommt. Bei mir war das so, da haben die Jungs im Marketing was vorgestellt und er hat auch so gefordert, dass die mal was erzählen, aber man sah sofort, es interessierte ihn nicht. Er holte seinen Kicker raus, blätterte schon im Kicker. Ich meine, wer macht das, während andere eine Präsentation halten, ne? Und dann zur Krönung schlief er irgendwann ein und die Augen fielen immer zu. Also schön, wenn man so Interesse zeigt an den Leuten, die was für die Zukunft vorstellen.
Lange, lange Reise, jetzt hier lange Folge. Ich glaube, nur länger hatten wir eine Folge mit Lotto King Karl. Ich glaube, die ging Stunde 20.
Zwei Fragen?
Ja, ich wollte sagen, obwohl wir gekürzt haben, aber es ist natürlich trotzdem sehr amüsant und Lotto geil, ist ja einfach eine Legende und ein Champion. Scholle, vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Wenn ihr euch das gefallen hat, gerne 5 Sterne. geben den Podcast unter Folge. Schaut bei Moin Volkspark mal vorbei, trinkt einen Black Punk. Und das Allerwichtigste ist, dass Terodde sich nicht verletzt und wir aufsteigen. Also, bis dann, macht euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, tschüss.